Jesus, danke, ist das wahr, was wir gesungen haben. Danke bist du unsere ewige Hoffnung. Danke bist du unser treuer Versorger. Danke bist du wunderbar. Und das möchten wir uns immer wieder vor Augen führen, auch gerade am heutigen Tag. So schenk du doch offene Ohren und offene Herzen, jetzt auch gerade für das Reden von Raphael. Amen.
Ist eigentlich bewusst, dass wir heute den letzten grossen Feiertag vor Weihnachten feiern? So schnell kann die Zeit umgehen, oder? Ja, was ist der letzte Feiertag vor Weihnachten, also von den grossen Feiertagen? Was ist das? Ja, wir feiern heute Pfingsten. Ein ganz besonderes Fest mit grossen Auswirkungen, die da und jetzt im Leben von jedem Christen Unterschied machen. Ich frage mich immer, ja, woher kommt das Wort Pfingsten eigentlich? Es kommt von Pentecostä, auf Englisch kennt man es, und der Pentecost ist ein bisschen näher. Pentecostä heisst auf Griechisch 50 Tage. Die Juden, die haben das Fest ja schon viele Jahrhunderte vorher gefeiert, und zwar 50 Tage nach jedem Passafest mit der Überzeugung, dass der Mose 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten die Gesetzestafel auf dem Berg bekommen hat. Aber wir feiern ja Pfingsten nicht wegen dieser Gesetzestafel, sondern weil wir die Tatsache feiern, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, ausgeschüttet hat auf die ersten Christen in Jerusalem und seitdem auch auf jeden, der an Jesus Christus glaubt. Ja, der Heilige Geist ist ein polarisierendes Thema. Es gibt Gemeinden, wo das ein riesiges Thema ist, wo man könnte meinen, die reden ja fast nichts anderes als spirituelle Erfahrungen, wo das auch gar nicht werden. Dann gibt es aber auch Gemeinden, wo eigentlich fast gar nicht mit dem Thema wollen zu tun haben, sagen, ui, ja nicht, das thematisieren. Und schon allein darum ist es gut, dass uns Pfingsten herausfordert, einmal über das Thema nachzudenken, über den Heiligen Geist. Die letzten Wochen haben wir uns ja schon aus verschiedenen Blickwinkeln damit auseinandergesetzt. Ja, wer ist denn Gott? Mit wem haben wir es da zu tun? Mit wem haben wir es da zu tun, was sich in der Bibel, in der Heiligen Schrift offenbart? Und darum habe ich gefunden, es ist eigentlich naheliegend, dass wir uns dieses Jahr am Pfingsten einmal nicht irgendwie auf die Geistesgaben oder die Früchte vom Geist fokussieren, sondern einfach mit der einfachen Frage, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wer ist er? Was macht er eigentlich? Und wie bekommt man ihn? Wie bekommt man das, was der Heilige Geist geben kann? Und darum wollen wir uns gerade am Anfang auf den Predigttext stürzen. Das war nicht aus der Apostelgeschichte, muss ich jetzt schon enttäuschen, sondern aus dem Johannesevangelium. Johannes 14, 16 bis 26. Johannes 14, 16 bis 26. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot: Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur zu uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört dieses Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, wer ist der Heilige Geist, der Helfer, wo da Jesus davon redet? Zum ehrlich zu sein, finde ich den Heiligen Geist der Teil von der Dreieinigkeit, wir kommen gerade noch drauf, wo ich finde, man kann sich am wenigsten vorstellen. Ist euch schon mal aufgefallen, das fällt mir jedes Mal beim Unti auf, dass im Apostolikum, im Glaubensbekenntnis, recht greifbar Gott der Vater beschrieben wird. Das heisst, der Vater, das ist der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und dann natürlich Jesus, der Sohn von Gott, wo beschrieben wird, was er gemacht hat, was passiert ist und sein Wirken beschrieben ist. Und beim Heiligen Geist, in dem dritten Abschnitt, steht eigentlich fast gar nichts, wo nur auf ihn zutrifft. Also natürlich Gemeinde und so, das hat auch alles mit Heiligen Geist zu tun. Aber ich finde das immer interessant. Dabei ist uns der Heilige Geist so nah. Er ist der persönliche, göttliche Bewohner von jedem christlichen Herz. Der persönliche, göttliche Bewohner vom christlichen Herz. Persönlich darum, weil der Heilige Geist nicht irgendeine undefinierte Kraft oder Energie ist, sondern eine definierte Person. Er ist nicht irgendein Es, sondern es ist der Geist der Wahrheit. Wir lesen im Neuen Testament, das ist der Geist, der traurig gemacht werden kann. Das ist im Epheser 4. Der Geist, der verhöhnt und verachtet werden kann. Hebräer 10. Aber auch der Geist, der lieben kann. Römer 15. Und ich glaube, so eine unpersönliche Kraft, die irgendwie im Kosmos umschwirrt und ein paar Energien freisetzt, könnte ich nicht all das fühlen, nicht empfinden. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Gott. Und was ist es, wo Jesus seinen Jüngern da gerade im ersten Vers von unserem Predigtext sagt? Er sagt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Einen anderen Helfer. Das heisst, Jesus ist ein Helfer. Das wissen wir, so Jungschi Kids-Treff, Jesus ist ein Helfer, aber der Heilige Geist ist auch einer, ist noch ein anderer. Und wenn man das auf Deutsch so liest, ein anderer, dann geht es zumindest mir so, da höre ich immer etwas anderes, das ist etwas Verschiedenes. Es ist nicht das, sondern etwas anderes. Also, ich mache ein Beispiel. Er sagt, wenn ich zum Beispiel sage, hey, willst du eine Kugel Schokolade lassen? Könnte dann der andere sagen, nein, ich will etwas anderes, ich will Vanille oder Zimt, für die wirklich wissen, was gut ist. Und auf Griechisch haben wir zwei Wörter, die das anders ausdrücken. Und zwar haben wir einerseits heteros, das kommt uns bekannt vor, das ist aus ein paar deutschen Wörtern. Das verwendet man, wenn es etwas wirklich Verschiedenes ist. Also das ist etwas ganz anderes als das, heteros. Aber dann haben wir ein Wort «allos», das heisst, es ist ein anderer, ein weiterer, so wie der erste. Okay, also versteht ihr, es ist nicht ganz unterschiedlich, sondern ganz ähnlich, wie das erste auch. Und was verwendet Jesus da? Er verwendet «allos». Der Vater wird euch einen anderen Helfer geben, einen weiteren Helfer, so wie mich. Und jetzt müssen wir uns mal vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet hat für die damaligen Hörer, aber auch für uns. Wenn Jesus das sagt, es kommt ein anderer, der so ist wie ich. Und Jesus, ich meine, er hat ein paar Sachen geboten, oder? Er hat den tiefgläubigen Juden gesagt, hey, noch bevor der Abraham war, bin ich. Statt einfach bin ich, nicht bin ich schon gewesen, sondern bin ich. Hey, das ist rechts Dynamit, wenn man mal über den Satz nachdenkt. Noch bevor der Abraham geboren wurde, bin ich. Er stellt am gelähmten Mann, der mit der Matte durch die Decke gelassen wird, die Frage, oder er stellt unter Beweis, hey, ich kann dich nicht nur heilen, dass du kannst laufen, ich habe etwas viel Wichtigeres, ich kann dir die Sünde vergeben. Und er sagt auch, dass er es ist, der ewiges Leben geben kann. Okay, jetzt lassen wir das mal wirken. Und jetzt sagt Jesus, es kommt alles ein anderer Helfer, der so ist wie ich. Der Heilige Geist ist eine Person, auch er ist Gott. Und ich wollte jetzt das Thema von Dreieinigkeit gar nicht zu fest aufmachen, da könnte man eine ganze Predigtserie dazu machen, vielleicht machen wir das mal. Aber unser Text, man kann nicht daran vorbeilaufen, dass man kurz darüber redet. Weil unser Text, der treibt richtig davon, oder? Er sagt, der Vater wird euch einen anderen Helfer geben. Und dann, ich bin bei meinem Vater. Wer mich liebt, liebt den Vater. Wer mich liebt, wird auch vom Vater geliebt. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das heisst, er sagt nicht, und das hat wirklich wieder mit Ufer zu tun, also ich werde nicht müde, die Bedeutung von der Ufer zu betonen. Er sagt nicht, ja, ich gehe, aber ich gehe nicht wirklich, ich komme einfach zurück in Form vom Heiligen Geist. Nein, das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ich gehe und komme nicht zurück. Nein, er kommt an Stelle und ich bin irgendwie sonst irgendwo und das hat nichts mit mir zu tun. Nein, wenn der Heilige Geist kommt, kommt auch Jesus und gleich sind sie nicht identisch. Also ich weiss nicht, mir sprengt das irgendwie das Hirn. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es einem das Hirn ein bisschen verjagt, wenn man über die Dreieinigkeit nachdenkt. Es sind nicht drei Götter, was dann viel heisst, ja, ihr betet doch, ihr sind doch auch Polytheisten, gar nicht Monotheisten. Nein, es sind nicht drei Götter. Es ist auch nicht eine Person in drei Formen, sondern es ist ein Gott in drei Personen. Und es ist okay, wenn man das nicht ganz verstehen kann. Es ist wirklich okay. Das heisst mir als Zwischenfazit, der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Kraft, sondern eine göttliche Person in meinem Leben, in meinem Herz. Und wenn du dir den Heiligen Geist ein bisschen so vorstellst, ich sage jetzt mal, wie so in fernöstlicher Philosophie oder so, da wird das Göttliche so ein bisschen als unpersönliche Kraft gesehen, die man durch Meditation muss entdecken. Was ist Meditation? Man versucht, seinen Geist zu lehren, innerlich leer zu werden und versucht, mit dieser Kraft in Kontakt zu kommen. Und christliche Meditation, man darf es manchmal fast nicht sagen, aber auch in der Bibel gibt es das, ist nicht das Entleeren von Gedanken, sondern es sich füllen lassen von Gott. Es sich füllen lassen vom Heiligen Geist. Das heisst, es ist zwar das gleiche Wort, aber 180 Grad unterschiedlich. Erfüllen lassen, nicht leer werden. Und die Bibel redet darüber, was es heisst, erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, was es heisst, die unglaubliche Tiefe und Freude und Kraft zu erfahren. Da muss ich sagen, hey, das wollte ich haben. Das ist super. Wow. Gott sei Dank gibt es Pfingsten. Lassen wir unser Herz erfüllen von dem persönlichen, göttlichen, lebensverändernden Bewohner vom Herz. Und wir fragen uns, die zweite Frage, ja, was macht er dann, der Heilige Geist? Okay, da könnte man jetzt viele Stunden darüber reden. Und um den Rahmen nicht zu sprengen, schauen wir auf zwei Wörter in unserem Text, nämlich heisst es, ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Wahrheit, und er ist ein Helfer. Zuerst mal zum Geist der Wahrheit. Wir glauben ja, dass die Bibel das Wort von Gott ist. Ist aber eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass man das einfach so mal sagt, mal glaubt. Weil wir wissen ja, dass Menschen die Bibel geschrieben haben. Wir haben Paulusbrief und Johannes und Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Und im Alten Testament kann man das gut begründen, wer was geschrieben hat. Ja, was ist jetzt? Haben jetzt Menschen die Bibel geschrieben oder hat Gott die Bibel geschrieben? Wie geht das zusammen? Und auch da kommt der Geist der Wahrheit ins Spiel. Schauen wir uns ganz tolle Vers aus 2. Petrus 1,21. Was heißt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Okay, also die ganzen Prophetien, so Jeremia, Jesaja, Hesekiel und so weiter, das ist nicht einfach einer, der irgendwie einen schlechten Trip hat, irgendwie einen Drogentrip oder so. Was übrigens auch heisst, ja, der hat, ich meine, der Dornbusch, das sind irgendwelche ätherische Öl gewesen, und dann ist es mir im Kopf gestiegen und ist auf komische Idee gekommen. Gibt es alles, die Theorien? Aber nein, die Menschen sind vom Heiligen Geist geleitet gewesen, im Auftrag von Gott. Sie haben nicht nach Lust und Laune drauf losgeschrieben, sind vom Geist erfüllt gewesen. Das heisst, die Bibel ist ein Komplettpaket von Gottes Wort. Also die Bibel ist Gottes Wort. Sie enthält es nicht nur. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Wenn man sagt, die Bibel ist Gottes Wort, sagt die Bibel enthält Gottes Wort. Wenn man sagt, ja, die Bibel enthält Gottes Wort, dann werden wir plötzlich zum Maßstab, zum herausfinden, ja, was ist es jetzt, was ist es nicht. Und ich kann euch sagen, Theologie hat in ein paar hundert Jahren, du kannst eigentlich alles wegstreichen, wenn du dann mal nachgehst und dich reinnehmen lässt und sagst, ja, eigentlich kann alles nicht sein. Und dann ist es wie eine Zwiebel, die du auseinander nimmst und zum Schluss hast du einfach gar nichts mehr. Darum ist es wichtig, dass wir die Bibel als Gottes Wort verstehen. Noch ein weiterer Vers, Johannes 6, 63, zweiter Teil. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, sagt Jesus. Sind Geist und sind Leben. Was ist eines von diesen Merkmalen vom Heiligen Geist im Alten Testament? Wir denken gerade am Anfang, Schöpfung. Der Geist schwebt über dem Wasser. Oder ein anderes Beispiel, in der berühmten Vision vom Hesekiel, wo er die ganzen Knochen sieht, die wiederbelebt werden vom Geist. Da merken wir, hey, wo Leben entsteht, da ist auch der Heilige Geist. Und obwohl die Jünger den Heiligen Geist selber erst nach Himmelfahrt an Pfingsten bekommen haben, das feiern wir ja heute, ist doch Jesus selber schon der Träger vom Heiligen Geist gewesen. Denken wir an die Taufe. Was ist an der Taufe passiert? Darum auch das Taubenbild. Taube ist runtergekommen im Bildnis vom Heiligen Geist. Und, es steht auch, ist bei ihm geblieben. Er ist nicht einfach gekommen, Gott hat gesagt, das ist mein Sohn, alle haben die Kraft und du bist wieder rauf, so, Job fertig. Nein, ist bei ihm geblieben. Und darum kann Jesus sagen, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Seine Worte sind Worte vom Leben, sind Worte von der Wahrheit. Und wenn Paulus der Epheser im Kapitel 5 schreibt, hey, lasst euch doch vom Geist erfüllen, dann müssen wir verstehen, da schwingt das alles mit. Darum ist es wichtiger, an der Lippe von Gott zu hängen, sein Wort aufzunehmen, zu absorbieren und sich zu erfüllen lassen von ihm. Und im Kolosserbrief heißt es, lasst die Botschaft von Jesus Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Und darum ist es ein extrem großer Unterschied, ob ich die Bibel lese und sage, okay, das nehme ich jetzt zur Kenntnis. So wie bei der Messenger kann man ja als gelesen markieren, oder so. Jawohl, ja, das haben wir jetzt gelesen, super, zur Kenntnis genommen. Oder ob ich sage, ich lasse mich vom Heiligen Geist erfüllen und lasse zu, dass das Wort zu der ganzen Entfaltung kommt. Dass ich mich erfüllen lasse. Darum, wenn man sagt, ja, in der Bibel steht das so und so, dann ist das ein gutes Argument. Aber was machst du damit? Setzt du es auch um? Oder brauchst du das, was du zur Kenntnis genommen hast, einfach als Pfeil im Köcher für ein Argument, aber eigentlich hast du das gar nicht entfalten lassen, was du gerade vielleicht dem anderen als Argument gegeben hast oder irgendwie an den Kopf gerührt hast? Einer von den Professoren an der SC hat mal gesagt, sie machen wieder Bibelstellen Ping-Pong. Wo sich die Leute einfach nur gegenseitig Bibelverse an den Kopf gerührt haben. Und es ist eigentlich gar nicht darum gegangen, das zu entfalten zu lassen. Ich persönlich brauche noch keine Brille. Aber wenn du eine Brille brauchst, um besser zu sehen, es gibt ja ein paar, dann, also die eine haben, ich sehe, die hockt auf der Nase, weil ihr wollt sie ja brauchen. Du stellst sie nicht einfach auf den Tisch, irgendwie bekommst, gehst zum Vielmann, machst die Brille, bekommst sie, jawohl, so, jetzt tun wir sie auf den Tisch. So, jetzt haben wir das. Das habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, dass ich eine Sehschwäche habe. Ich habe zur Kenntnis genommen, die Brille ist gekommen, sie ist da. Yes. Ja, nein, nützt ja nichts. Ich muss sie schon zuerst aufs Gesicht setzen. Sonst ist es nur Deko. Nein, sie will gedreht werden, sie will gebraucht werden. Alles durch diese Brille anzuschauen. Und ich glaube, also bei mir, ich habe das Beispiel irgendwie passend gefunden, wenn es heisst, lasst die Worte vom Geist der Wahrheit entfalten. Leg das an. Schau durch das Wort durch. Und dann haben wir auch noch, er ist ein Helfer. Wer jetzt vielleicht in einer anderen Übersetzung mitgelesen hat, hat vielleicht gemerkt, Moment, bei mir steht nicht Helfer, bei mir steht, und ich mache ja schon Blumenstrauß, was alles kann stehen. Es kann auch anstelle Helfer kann auch stehen Tröster oder Beistand oder Fürsprecher oder Anwalt und noch weiter. Wenn man in so Übersetzungen vergleicht und es plötzlich wird ein Wort irgendwie mit 5 verschiedenen Sachen übersetzt, dann ist das, müsst ihr aufmerksam werden und merken, ah, da ist wohl das Wort dahinter, das sich nicht nur mit einer Bedeutung ausdrücken lässt. Und das heisst nicht, dass man dann Griechisch lernen muss, das kann man machen, aber man kann auch vielleicht einen Kommentar lesen oder mehrere Übersetzungen lesen, das ist auch ganz okay. Im Griechischen heisst es bei diesem Wort Parakletos. Der Paraklet, in ein paar deutschen Übersetzungen steht das auch, der Paraklet wird kommen. Was heisst das? Para heisst auf Griechisch neben, nebendran, okay? Und Kaleo heisst rufen. Das heisst, der Parakletos ist einer, der nebendran steht und ruft. Und zwar im Sinn von einem, so wie einem Rechtsanwalt, muss man sich das vorstellen. Einer, der dich repräsentiert, der loyal ist zu dir. Er ist für dich. Im stärksten Sinn, wie du dir das nur vorstellen kannst und noch mehr. Er argumentiert, er verteidigt, plädiert gegen die, die anklagen. Und jetzt kann man sich fragen, Moment, wieso würde jetzt Jesus, den Heiligen Geist, als Anwalt bezeichnen? Weil seine Aufgabe ist, dich zu verteidigen gegen Gegner auf der Erde, aber vor allem auch Gegner in deinem eigenen Herz. Und darum schauen wir mal eine spannende Stelle im Römerbrief, 8,15. Ein paar viele Bibelverse heute, ich weiß, aber es lohnt sich. Römer 8,15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Der Heilige Geist kommt und gibt dir die Gewissheit, nein, hey, du bist das Kind von Gott. Und Vers 16, gerade oben drauf, ist gerade das, was nachher kommt. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Er ist sozusagen der Staranwalt. Staranwalt ist ja gerade beliebt, so mit dem Johnny Depp-Fall, wo ja die Anwälte absolut, die sind Helden jetzt, weil sie den Fall gewonnen haben. Der Heilige Geist ist ein Staranwalt, der tief in uns drin, im Innersten bezeugt, du bist ein Kind von Gott, du musst nicht zweifeln. Und ein paar von euch sicher das Worship-Lied jetzt gerade in den Sinn gekommen, oder? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Und da ist natürlich Römer 8 damit angesprochen. Ich bin nicht mehr ein Sklave von der Angst. Ich bin ein Kind von Gott. Und wenn du dann sagst, und das habe ich auch schon gehört, dass du sagst, ja, ich weiss das in der Theorie, ich habe das auch schon gelesen, aber in mir drin rumort es. Mein Gewissen klagt mich an. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe Zweifel. Habe ich noch einen Vers für dich? Einer von meinen Lieblingsversen. Im 1. Johannesbrief 3,20. Lohnt sich mal zum Auswendiglernen, weil man sich dann das kann sagen, wenn man am Zweifel ist. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen. Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Okay, also dein eigenes Herz ist nicht der Maßstab für die Barmherzigkeit, die du anderen, aber vor allem dir gegenüber, kannst empfinden. Also wenn das Herz weiß nicht was über sich selber, über ja, mich als Person sagt. Gott ist barmherziger, als mein Herz sich das vorstellen kann. Und ihm ist nichts verborgen. Er weiß es. Unser Herz mag einfach die Idee von Gnade nicht. Die Gnade von Barmherzigkeit und Evangelium. Wir wollen uns das irgendwie verdienen, die Gnade. Kommt immer mal so der Gedanke, Moment, ich will mir doch etwas verdienen. Ich will da etwas mitjuffeln, damit ich da auch noch etwas zu reden habe. Und darum sind wir plagt von Angst und Zweifel. Besonders wenn man dann auch scheitert und sagt, es kann nicht sein, dass Gott mich liebt. Es kann nicht sein, ich habe einfach zu viel schon verbrochen. Und wer steht neben uns und ruft? Der Parakletos, der Heilige Geist als Helfer, Tröster und Anwalt, der für dich einsteht. Und wenn der Heilige Geist die Person ist, die in uns ist, die in uns lebt, wo wir persönlich in unserem Herz Kontakt und Bekanntschaft haben, da bleibt noch die Frage. Das ist der letzte Punkt. Ja, wie bekommen wir denn das, was der Heilige Geist geben kann? Und ein Schlüssel für die Kraft vom Heiligen Geist ist natürlich, es fällt eigentlich sehr leicht auf das Schlüssel aus dem Text, ja, der erste Helfer zu verstehen. Und der Heilige Geist ist ja ein Alloshelfer, einer wie der Erste. Wer ist der erste Helfer? Natürlich Jesus Christus. Der Heilige Geist ist übrigens nicht der Einzige, der als Parakletos beschrieben wird. Haben Sie es gewusst? Das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, Parakletos ist Heiliger Geist. Nein, ich habe mich korrigieren lassen. 1. Johannesbrief. Heute kommen die Bibelverse. Ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Ja, nochmal ein Anwalt, das ganze Team. Und darum, ich sage es nochmal, darum ist die Himmelfahrt so ein wichtiger Tag. Oder wenn man sagt, er sitzt zu Rechten des Vaters und steht für uns ein, als Parakletos, als Anwalt. Ja, aber ist das wirklich so tröstlich? Ich habe manchmal die Vorstellung gehabt, und ich glaube, andere haben das vielleicht auch schon gehabt, dass man dann sagt, okay, bei jeder Sünde, die ich mache, bei jeder Sünde als Zielverfehlung, nicht das machen, was Gott dann als gut erachtet, habe ich mir so vorgestellt, so ist dann Jesus dort oben im Himmel und sagt, oh, er hat es schon wieder verbockt. Bitte, bitte, Gnade. Nochmal, noch einmal. Gib ihm noch eine Chance. Ich weiß nicht, ich fände das nicht so tröstend. Weil irgendwann kommt der Moment, stelle ich mir dann vor, dass es Gott einfach langt und sagt so, 7x70 Mal schon längst darüber raus, habe ich ihm vergeben, aber jetzt ist Ende Gelände, jetzt ist fertig. Oder dass auch Jesus irgendwann sagt, weißt du was, mir langt es langsam für den einzustehen. Das langt mir einfach. Ich will doch nicht jedes Mal da Bitti Betti machen beim Vater. Ist das tröstlich? Ich weiß nicht, ich finde nicht. Aber was wäre das für ein Anwalt, der nichts anderes machen würde, als zum Richter gehen und sagen, bitte noch einmal. Ich weiß nicht, ob man dem Anwalt überhaupt einen Franken bezahlen würde. Ich würde sagen, was bist denn du für ein? Jesus bettelt nicht um Gnade für uns, sondern wie ein Anwalt das würde machen, er plädiert, argumentiert für uns, basierend auf dem Gesetz. Er steht da und sichert deinen Status als Nicht-Verdammter. Du bist nicht verdammt. Der Vater, der ist Gerechtigkeit in Person, also Gott allgemein ist Gerechtigkeit als Person. Das heisst, Sünde muss wieder gut gemacht werden. Du meinst im Alten Testament Opfer, geopfert. Und Jesus als Anwalt sagt, halt, stopp, der Bruder oder die Schwester hat gesündigt, hat nicht geliebt mit vollem Herz, aber da ist Wiedergutmachung. Basierend auf dem Gesetz, schau auf mein vergossenes Blut am Kreuz. Wir feiern dann nachher noch ein Abendmahl, wo wir uns an das erinnern. Jesus könnte sagen, ich habe gezahlt. Es wäre ungerecht, zweimal dafür zu zahlen. Oder haben wir schon mal zweimal einen Parkbus gezahlt? Also mir langsam bei einem. Es wäre doch ungerecht. Jesus hat einmal gesagt, das ist schon gezahlt worden. Basierend auf dem Gesetz. Zack. Ich plädiere nicht verdammt. Ich plädiere für Freispruch. Das heisst, wenn du an Jesus Christus als deinen Retter glaubst und er zu deinem Anwalt wird, zum Paraklet, der neben dir steht, Da heißt es im Römerbrief so schön, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und so wie Jesus im Himmel für dich einsteht, zu der Rechten von Gott sitzt, steht der Heilige Geist da unten, für dich, gegen die Gegner, vor allem die Gegner in deinem Herz. Er kümmert sich um deine Anfechtungen, um deine Versuchungen, Ängste und Zweifel. Darum schau auf Jesus, was er gemacht hat. Weil das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist zeigt nicht auf sich selber, sondern der Heilige Geist zeigt auf Jesus. Seht ihr die Lampen da? Was ist die Aufgabe von dieser Lampe? Wahnsinnig schön auszusehen. Dann hätte man sie vielleicht noch bunt anmalen, oder? Die Aufgabe von diesen Lampen ist, etwas zu beleuchten, etwas anzustrahlen. Oder? Nicht selber schön auszusehen. Die fallen vielleicht gar nicht auf, vielleicht für die, die hinhocken. Nein, sie sollen etwas beleuchten. Und so ist es auch der Heilige Geist, wo Jesus beleuchtet. Jesus sagt in Johannes 16, der Geist von der Wahrheit wird meine Herrlichkeit offenbaren. Was der Heilige Geist verkündet, das empfängt er von mir. Und ich will sagen, Gott sei Dank, dass wir den Helfer im Himmel haben, dass wir den Helfer als Heiliger Geist in unserem Herz haben dürfen, wo seit Pfingsten, so wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, auf jeden kommt, der glaubt. Ich will noch beten. Ja, dreieiniger Gott, danke vielmals für das Geschenk, das du uns gemacht hast am Pfingsten. Auch wenn wir das Wort fast nicht verstehen können, dass du deinen Jüngern gesagt hast, es ist besser, wenn ich gehe, weil es kommt einer. Ein Stellvertreter. Sei mir so dankbar, dass in jedem von uns der Heilige Geist auf sie, der an dich glaubt. Und auch wenn unser eigenes Herz uns verdammt, ist der Heilige Geist, der für uns einsteht und sagt, nein, du bist losgekauft, du bist nicht verdammt, egal was du dir selber sagst. Danke für die Gnade, Herr, wir haben das nicht verdient. Und wenn wir nachher am Abendmahl an das denken, was du für uns da hast, dass du als Anwalt kannst einstehen und sagen, die Sünde ist gezahlt, Freispruch, kein Verdammnis für die, die an dich glauben. Danke, Herr. Amen.